We are occupying the Free University of Berlin.
Deutschlandfunk, der Tag.
Wir demonstrieren gegen diese Heuchelei, gegen die Repression und für ein Ende des genozidalen Kriegs in Gaza und für Gerechtigkeit für PalästinenserInnen.
Israels massive militärische Antwort auf den blutigen Terror der Hamas am 7. Oktober. Sie hat auch an den deutschen Hochschulen heftige Proteste ausgelöst. Besonders hoch schlugen die Wellen in Berlin. Aktivisten errichten Camps, besetzen Universitätsgebäude. Geschockt von der teils aggressiven Atmosphäre fühlen sich viele jüdische Studierende nicht mehr sicher. Einige meiden die Uni über Wochen, einige haben Angst, ihren Namen zu nennen, andere aber wollen sprechen, gerade jetzt. Einer von ihnen erzählt heute, wie er die Proteste wahrgenommen und was er zu sagen hat. Das ist der Tag heute mit Jasper Barenberg. Willkommen, Noam Petri, bei der Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man ein bisschen liest, dann kann man erfahren, dass du in Berlin Medizin studierst an der Charité, und auf der Seite der Jüdischen Studierendenunion erfährt man, dass du ein Vizepräsident dort bist. Und da schreibst du noch ein paar andere Sachen über dich, zum Beispiel, dass du in Tel Aviv, Jaffa geboren bist, in Frankfurt aufgewachsen bist und aus einer, Zitat, deutsch-israelisch-französischen Familie stammst, die sehr viel Wert auf jüdische Traditionen gelegt hat. Was heißt das, in einer Familie aufzuwachsen, die sehr viel Wert auf jüdische Traditionen legt?
Was bedeutet das in meinem konkreten Fall, wie wir die Tradition ausleben? Lässt sich salopp so sagen, dass Freitagabend, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, als Abiturient selbstverständlich Freitagabend wir das Schabbatessen gemeinsam gemacht haben, auch häufiger in die Synagoge gegangen sind und nach dem Schabbatessen ich aber dann mit Freunden in den Club gehen konnte und durfte. Es geht halt darum, dass die Kultur, die jüdische Kultur und Religion halt in dem Sinne ausgelebt wird, dass bei uns die Feiertage gefeiert werden, ich mich in dem Sinne koscher-style, wenn man das so sagen kann, ernähre. Also ich esse kein Schweinefleisch, mische jetzt milchig mit fleischig nicht, aber die ganz strengen Regeln halte ich jetzt persönlich nicht ein. Also, dass das Tier auch koscher geschlachtet werden muss, darauf achte ich jetzt persönlich nicht. Aber im Großen und Ganzen sind halt die Traditionen sehr wichtig und werden halt dementsprechend in meiner Familie auch so ausgelebt.
Und wie sehr prägt dich das? Wie sehr ist das Teil deines ganz normalen Alltags und deines Lebens?
Es prägt mich eigentlich durch und durch. Einfach, wenn man damit aufwächst, dass die Feiertage gefeiert werden, dass gewisse Traditionen eingehalten werden, dass die Familie einen beispielsweise aus Israel oder aus Frankreich besuchen kommt, dass man die besuchen geht und dort mit denen die Traditionen auslebt, dass man diese Traditionen mit Freunden auslebt, später dann im Studium alleine oder mit weiteren Freunden, die man dort entdeckt hat, auslebt, aber auch mit Freunden, die man kennenlernt, die beispielsweise nicht jüdisch sind, und von denen habe ich natürlich auch ganz viele, dass die dann diese Kultur und diese Tradition auch kennenlernen und dass dann so ein gegenseitiges kulturelles Verständnis entsteht, wenn Freunde von mir vor Weihnachten erklären, was sie zu Hause machen, und ich denen erkläre, dass ich Weihnachten jetzt beispielsweise nicht feiere, aber zeitgleich sehr häufig dann Chanukka feiere und was wir dann machen und was die machen. Und dementsprechend prägt diese Kultur und diese Tradition eigentlich sehr viel im Alltag.
Auf der Seite der Jüdischen Studierendenunion kann man noch ein bisschen mehr erfahren. Zum Beispiel, dass du mit 13 Jahren Co-Trainer einer Jugendmannschaft in Frankfurt geworden bist, dass du dich seitdem auch engagiert hast dort, hast Präventionsprojekte gegen Antisemitismus geleitet, Vorträge gehalten an Schulen, in Kirchen, in Jugendzentren. Warum ist dir auch dieser Teil des Engagements wichtig?
Also, wenn ich ganz weit zurückgehe, fängt das Ganze natürlich mit meiner Familie an und auch mit meiner Familiengeschichte. Ein Uropa von mir, sein Name war Ernst Simons, war deutscher Jude, stolzer deutscher Jude, der schon in Köln geboren und gelebt hat, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, hat die Shoah überlebt und war kurze Zeit nach der Shoah in den USA, ist dann aber zurückgekehrt nach Deutschland, weil er dem Land Vertrauen geschenkt hat und gesagt hat, er möchte das deutsche Judentum und das jüdische Leben in Deutschland wieder aufbauen, und jetzt in einer Bundesrepublik Deutschland, die zu der Zeit gerade auch aufgebaut worden war. Und er hat sozusagen seit der Stunde Null in Deutschland auch gleichzeitig versucht, sich gegen den Antisemitismus, den es zu der Zeit ja massiv gab, sich einzusetzen, sich für ein Verständnis aber auch gleichzeitig einzusetzen, also interreligiöses Verständnis, ganz besonders in seinem Fall. Und das prägt mich halt bis heute, weil meine Großeltern und meine Eltern auch immer sehr aktiv waren in der Gemeinde, in anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und ich damit halt aufgewachsen bin. Und der Punkt, warum ich mich dann sehr früh schon entschieden habe, mich auch gegen Antisemitismus auszusprechen und Vorträge über jüdisches Leben auch im positiven Sinne zu halten, war, weil ich mit Fußball früh angefangen habe zu spielen bei Maccabi, in dem Verein. Dort früh leider mit Antisemitismus konfrontiert war. Maccabi ist ein jüdischer Verein, der aber zu über 70% aus nicht-jüdischen Mitgliedern besteht, führt aber trotzdem dazu, dass die Gegner häufig die Mannschaft als sozusagen die Judenmannschaft in Anführungszeichen betrachten und es zu wirklich krassen Fällen gekommen ist, wie zum Beispiel mit 10 Jahren in einem unwichtigen Meisterschaftsspiel rief der gegnerische Trainer seinen Mitspielern oder seinen Spielern zu, brecht den Juden die Beine. Das waren 10-jährige Kids und ich war halt in der gegnerischen Mannschaft, der Trainer hat sozusagen aufgefordert, mir die Beine zu brechen unter anderem und auch den anderen Spielern, von denen gar keiner jüdisch war, also von meinen Mitspielern. Und das hat natürlich zu einer Reaktion geführt, dass ich mich mit der Thematik immer mehr auseinandergesetzt habe, auch mit meiner Familiengeschichte. Ein Teil von meiner Familie, ein sehr großer Teil, kommt auch aus Israel. Und so habe ich angefangen, mich über Fußball zu engagieren. Habe dann angefangen, über Maccabi mich gegen Antisemitismus im Sport auszusprechen. Habe dann Vorträge gehalten in Jugendzentren, in Kirchen. Und so bin ich so reingerutscht in dieses ganze Engagement.
Und das heißt auch, Antisemitismus war eigentlich Teil deines Lebens und eine Erfahrung, die du schon länger und immer wieder gemacht hast.
Ja, ich bin in einem sehr jüdischen Umfeld in dem Sinne aufgewachsen, dass ich immer aktives Mitglied der Gemeinde war, meine Eltern auch. Ein großer Freundeskreis von mir war immer jüdisch, aber sobald es halt sozusagen in die Öffentlichkeit in Anführungszeichen ging, beim Fußballspielen, dann hat mich Antisemitismus in dem Sinne begleitet, dass ich den wirklich persönlich erlebt habe und nicht, wie ich das andererseits auch häufig gehört habe, durch Familiengeschichten, was mein Vater erlebt hat, was meine Großeltern erlebt haben, was meine Familie in der Shoah erlebt hat. Dementsprechend, dann habe ich auch Antisemitismus wirklich in meinem Alltag erlebt und dementsprechend hat das auch mich geprägt.
Lass uns über den 8. Oktober im vergangenen Jahr sprechen. Hunderte von Hamas-Kämpfern starten einen Terrorangriff, dringen nach Israel ein, ermorden 1200 Menschen in Israel und verschleppen 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Wie hast du diesen Tag dieser Horrornachrichten in Erinnerung?
Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland. Ich war im Urlaub mit 3 weiteren Freunden. Ein Freund von mir hat mich geweckt um 9 Uhr morgens, also als der Angriff schon lange sozusagen gestartet hat. Und meinte, hast du gesehen, was Israel jetzt ist? Und ich ehrlicherweise dachte, dass Israel gerade gestern Abend sozusagen ein Freundschaftsspiel hat und das wieder verloren hat. Und dann habe ich gefragt, haben die denn wieder verloren? Er meinte, nee, schau mal jetzt in die Nachrichten. Hab dann auf Jerusalem Post, Times of Israel geschaut, hab dann die Bilder schnell auf Twitter gesehen, dann meiner Familie geschrieben und war natürlich für die nächsten Stunden schockiert. Ich war, glaube ich, den ganzen Tag entweder am Telefonieren mit Freunden, mit der Familie oder auf Twitter die Nachrichten schauen und habe parallel dann angefangen, mit der Jüdischen Studierendenunion eine Demonstration zu organisieren, die dann in Berlin stattgefunden hat, einen Tag später, und habe das genau aus dem Urlaub gemacht. Teile des Vorstands waren vor Ort, aber was viele schockiert hat, waren, und das ist bis heute immer noch der Fall, dass trotz der Staatsräson und trotz des Versprechens nie wieder und der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise der Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, also der Geschichte Deutschlands, so wenige Menschen auf die Straße gegangen sind. Es waren etwa 2000 bei der Demonstration in Berlin. Da kann man sagen, okay, das ist für weniger als 24 Stunden eine Menge. Nichtsdestotrotz waren es im Grunde genommen immer die bekannten Gesichter. Es waren viele aus der jüdischen Gemeinde, aus Parteifunktionäre, aber die Zivilgesellschaft war in der Masse jetzt nicht da. Und das war sie auch nicht, als alle großen Parteien, demokratischen Parteien dazu aufgerufen haben, zu demonstrieren mit dem Zentralrat. Und ich glaube, auch Verdi war dabei. Da waren 25.000 Menschen dabei. Aber für Berlin als eine Stadt, die auch so politisiert ist und die wirklich Menschen auf die Straße bringen kann, waren das immer noch nicht so viel. Und es war natürlich auch für diesen Zeitpunkt ein großer Schock, dass so wenige Menschen trotz der Geschichte Deutschlands und des Nie-Wieders, was man sich häufig erzählt, hier nicht auf die Straße gehen.
Das muss ja dann ein denkbar großer Kontrast gewesen sein, wenn wir jetzt über die Universitäten in Berlin sprechen, dass dort dann im Laufe der Wochen danach, im November mit einem ersten Höhepunkt und dann mit einer zweiten Welle in diesem Jahr im Mai, dass es dort diese pro-palästinensischen Kundgebungen und Proteste gegeben hat, am Ende dann mit Besetzung von Hörsälen und Universitätsseminaren, mit Protestcamps, von denen dann an der Humboldt-Uni und an der Freien Universität Berlin, an der FU, einige geräumt und beendet worden sind. Wie hast du das erlebt, als diese Welle, als diese Proteste begannen?
Also grundsätzlich hat es mich nicht überrascht. In dem Sinne, dass man das generell schon kannte, nicht in dem Ausmaß, aber man wusste oder wir wussten, dass es diese Gruppierungen gibt und dass diese Gruppierungen ja nicht nur in Deutschland präsent sind, sondern im Grunde genommen in der ganzen westlichen Welt, besonders an Universitäten, und dass diese Gruppierungen natürlich darauf reagieren werden. Was du gerade beschrieben hast, war ja sozusagen zwei Höhepunkte. Was ich gerne ergänzen würde, ist es, dass diese zwei Höhepunkte stattgefunden haben, aber dass es im Grunde genommen einen Dauertonus gab, den man aber in den Medien häufig nicht mitbekommt. Und in Berlin gibt es auch neben den Besetzungen immer und immer wieder Aktionen, die aber von den Medien jetzt nicht aufgegriffen werden, müssen sie auch nicht. Und ich verstehe auch jedes Medium, was sagt, wir möchten nicht jeden Tag unsere Zeitung vollschreiben damit. Aber für die Zuschauer ist es vielleicht wichtig mitzubekommen, dass es andauernd etwas passiert und dass es nicht nur zwei große Aktionen gibt, die in den Medien Gehör gefunden haben.
Und doch sagst du ja auch, es gab quasi diese beiden Höhepunkte, Phasen, in denen es besonders hitzig zuging. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich war nicht vor Ort. Liegt einfach daran, dass ich ja in der Charité studiere und eigentlich immer, als es stattgefunden hat oder sehr häufig in Seminaren war, an der Charité. Ich aber natürlich sehr viel Kontakt habe mit den jüdischen Studenten dort vor Ort, sei es der FU oder der HU, mit den jüdischen Hochschulgruppen dort, und die mir eigentlich immer Live-Updates gegeben haben von Leuten, die dort vor Ort sind, jüdische Studenten sowie nicht jüdische Studenten, die das nicht tolerieren und manchmal dagegen spontan dagegen demonstrieren oder das Ganze einfach filmen, um das Ganze zu dokumentieren.
Lahav Shapira klebt dann Bilder von israelischen Geiseln, die von der Hamas verschleppt wurden, an die Wand. Sofort schreiten palästinensische Aktivisten ein.
Er hat aber auch erst dann reagiert, als jemand uns angegriffen hat, hat den dann halt auch zurückgeschubst.
Student Coalition Berlin, Young Struggle, Palestine Speaks, so heißen die Gruppen, die an den Hochschulen Aktionen organisieren. Die Gruppe Sora feiert den Terroranschlag der Hamas in Israel als historischen Moment für nationale Befreiungskämpfe. Die Aktivisten skandieren From the River to the Sea, Yalla Yalla Intifada und andere gewaltverherrlichende Parolen. Auf Wände sprühen sie rote Dreiecke, wie sie die Hamas verwendet, um feindliche Ziele zu markieren. Der jüdische Student Lahav Shapira wird im Februar von einem pro-palästinensischen Kommilitonen zusammengeschlagen.
Es zeigt das Gedankengut. Ist ja nicht nur diese Parole, man muss sich einfach anschauen, was das für Studenten sind, in welchen Gruppierungen sie sich sozusagen zusammentun und in welcher Art und Weise diese Gruppierungen sich in der Öffentlichkeit äußern. Also man sieht einfach klipp und klar die Radikalität. Man muss einfach nur auf deren Instagram schauen, wo sie die Hamas glorifizieren. Man kann auch sehen, dass an der FU beispielsweise ein Student, ein vermummter Student, ein Hamas-Dreieck in Richtung jüdische Studenten gezeigt hat, die spontan dagegen demonstriert hat. Das habe ich auf Twitter gepostet. Und man muss sich einfach nur anschauen, mit wem die auch koalieren, also teilweise mit russischen Staatspropagandamedien, mit anderen außeruniversitären Organisationen, die eindeutig Sympathie mit der Hamas pflegen. Also es sind nicht nur diese einzelnen Slogans, die sie rufen, sondern das Gesamtbild, das sie von sich abgeben, was ziemlich klar auf ihre Extremität hinweist.
Nun gibt es im Gazastreifen im Zuge von Israels militärischer Antwort auf den Terror der Hamas inzwischen zigtausend Tote. Es gibt massive Zerstörungen, die man sich teils ja gar nicht vorstellen kann, wenn man die Bilder sieht. Es gibt Hunderttausende von Menschen, die innerhalb des Gazastreifens von einem Ende zum anderen fliehen mussten, geschickt wurden. Es gibt Todesopfer in Zonen, die Israels Armee als humanitäre Schutzzonen deklariert hat. Wo siehst du Anlass und Legitimität für auch harten Protest gegen Israels Krieg und wo endet dein Verständnis?
Im Grunde genommen kann jeder demonstrieren, solange er ja nicht Israel irgendwie Doppelstandards anhängt, Israel dämonisiert oder Israels Existenzrecht delegitimiert. Aber diese Gruppierungen könnten ja den ganzen Tag demonstrieren und müssen ja nicht zwangsweise sich eindeutig mit der Hamas sympathisieren, aber sie entscheiden sich bewusst dazu. Und das haben sie auch in der Vergangenheit getan und werden sie auch in Zukunft tun. Man muss einfach leider akzeptieren, dass wir es dort mit Gruppierungen zu tun haben, die mit Islamisten sympathisieren und offen zu Gewalt aufrufen. Es gibt auch beispielsweise ein Camp oder gab ein Camp in Frankfurt, wo eine Aktivistin ganz offen gesagt hat, jeder, der nicht die Aufmerksamkeit auf Gaza schenkt, verliert für sie die Legitimität auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Also das sind Gruppierungen, die wirklich gewaltbereit sind, mit Gewalt drohen und wie wir beispielsweise bei Lahav Shapira gesehen haben, Gewalt auch umsetzen. Und Lahav Shapira ist ja nicht der einzige Fall. Es gab ja auch Fälle wie zum Beispiel in Hamburg, wo eine Frau zusammengeschlagen worden ist nach einer Ringvorlesung zu Antisemitismus. Oder in der Uni Bonn, der AStA hat berichtet, dass bei einer Veranstaltung ein pro-palästinensischer Student einen Kommiliton gewirkt hat. Also wir leben in einem demokratischen Staat. Ja, man kann demonstrieren, aber was man nicht machen kann, ist sich mit islamistischen Terroristen zusammenzutun beziehungsweise diese zu bejubeln.
Was hast du dir überlegt? Wie sollte deine Antwort darauf lauten?
Ja, meine Antwort ist ja im Grunde genommen, dass ich mich politisch engagiere, dass ich mich trotz der ganzen Anfeindungen, die ich ja tagtäglich bekomme, mich ja nicht verstecke, sondern öffentlich das Problem anspreche. Auch die Wahrheit versuche, den Menschen mitzuteilen, auch wenn die Wahrheit nicht so schön ist. Und zwar, dass wir an Universitäten ein großes Problem und ein wachsendes Problem haben mit Gruppierungen, die ziemlich anti-westlich eingestellt sind, sondern ziemlich ideologisch eingestellt sind. Und dass das Ganze kein studentisches Problem mehr ist, sondern diese Studenten ja teilweise auch unterstützt und geschützt werden von gewissen Professoren. Und meine Antwort darauf ist, sich nicht zu verstecken, sondern jetzt erst recht gegen diese Gruppierungen und gegen diese Ideologie, die sich ausbreitet an Universitäten insbesondere, dagegen auch anzukämpfen.
Welche Erklärung hast du dafür, dass diese Konfrontation an den Universitäten derart eskaliert ist, dass man den Eindruck bekommt, ein Dialog ist praktisch überhaupt nicht mehr möglich zwischen den verschiedenen Seiten?
Ja, die Frage ist, wie kann ich mit jemandem reden, der sagt, die Hamas ist für ihn eine großartige Organisation, in Anführungszeichen. Also ich habe es versucht, ich war im Studentenparlament der HU, wurde von den Jusos eingeladen, für deren Antrag zu sprechen. Den Antrag haben sie gemeinsam mit den CDU-nahen Studenten und den FDP-nahen Studenten eingebracht ins Studentenparlament. Und als ich genau versucht habe, den Dialog zu fördern und in meiner Rede gesagt habe, lasst uns doch Punkte finden, auf die wir uns alle einigen können und von dort aus versuchen zu diskutieren. Vielleicht finden wir weitere Punkte und vielleicht finden wir Differenzen, mit denen wir leben können. Und habe dann vorgeschlagen, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anzuerkennen, gegen Antisemitismus und Rassismus zu sein und zu sagen, dass die Hamas eine islamistische Terrororganisation ist. Wir konnten uns nicht darauf einigen, weil der nächste Redner die Hamas dann glorifiziert hat in der nächsten Rede und dementsprechend sehe ich das auch nicht ein, mit solchen Extremisten zu reden. Also wir sagen ja völlig zu Recht, mit Rechtsextremen bzw. mit Nazis kann man nicht diskutieren, da fehlt die gemeinsame Grundlage und ich setze denselben Standard natürlich auch bei Linksextremisten und bei Islamisten an.
Wie von diesem Punkt weiter?
Ja, was wir einfach in der westlichen Welt sehen, ist, dass grundsätzlich diese Gruppierungen immer stärker werden. Und in den USA ist das Ausmaß so groß, dass sogar die ehemalige Harvard-Präsidentin es nicht geschafft hat, den Aufruf zum Genozid an Juden als Harassment und Mobbing zu definieren. Also als sie vorm Kongress stand, hat sie es nicht geschafft zu sagen, ja, der Aufruf zum Mord an Juden oder zum Genozid an Juden fällt unter Harassment und Mobbing. In den USA ist es sogar so weit, dass da Studenten ganz offen mit dem Iran sympathisieren, dass diese Studenten teilweise mit Hisbollah-Flaggen auf dem Campus herumlaufen. Und es ist kein Wunder, dass der oberste religiöse Führer des Irans, vom menschenverachtenden Regime, diese Studenten gelobt hat. Und dass das FBI jetzt vor kurzem herausgefunden hat, dass der Iran ja auch zum Teil hinter diesen Protesten steckt. Das ist genau dieselbe Ideologie, mit der wir es dann hier in Deutschland zu tun haben. Nur die Samen sind schon gelegt. Die Pflanze, die daraus gewachsen ist, ist jetzt noch nicht so groß wie in der USA, aber wir bewegen uns in eine Richtung und wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir jetzt nicht etwas dagegen unternehmen, dass wir dieses Ausmaß von Hass und antiwestlicher Propaganda, die da stattfindet, gesteuert von menschenverachtenden Regimen teilweise, dass das das Ausmaß ausnehmen wird, was es in den USA genommen hat.
Hast du für dich für den Augenblick persönlich Konsequenzen gezogen, so oft du jetzt erzählt hast, wie schwierig das ist, überhaupt in Dialog zu treten, weil es schon an dem, was aus deiner Sicht das Mindeste ist, scheitert?
Nee, also den Dialog suche ich aber mit den Menschen, die nicht extremistischer Meinung sind. Also ein guter Bekannter von mir promoviert zur palästinensischen Nationalbewegung, ist selber Deutsch-Palästinenser, verurteilt selber aber auch die ganzen extremistischen Ideologen, die sozusagen eigentlich den Dialog kaputt machen und regt sich natürlich darüber auf, dass der Dialog darüber kaputt gemacht wird. Also mit denen tausche ich mich natürlich noch aus, aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei meinem Standpunkt, dass ich mit Menschen, die offen den Massenmord an 1200 Menschen als legitimen Akt verstehen und offen mit einer islamistischen Terrororganisation sympathisieren, die nicht nur Juden umbringen würde, sondern ganz offen sagt, dass sie im Grunde genommen die westlichen Werte verurteilt und den Westen im besten Fall sozusagen vernichten würde, dass ich mit solchen Menschen natürlich nicht rede.
Noam Petri, danke für das Gespräch.
Danke sehr.
Und das war der Tag für heute. Eine Perspektive auf die Gaza-Proteste an den Hochschulen, eine von vielen verschiedenen. Danke fürs Interesse und tschüss.